Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Dirk-Jan Westeneng.
Ich habe vor einiger Zeit einen jungen Mann kennengelernt, der war auf einer Bibelschule in Süddeutschland gewesen und ist in ein christliches Zuhause groß geworden, und der Glaube an Gott und an Jesus war selbstverständlich für ihn, bis er zur Bibelschule gegangen ist. Dann kamen auf einmal Fragen hoch, Richtung Kirche, Gemeinde, Richtung Bibel, Richtung Gott. Manchmal sogar Zweifel. Er hatte zum Glück einen guten Mentor auf der Bibelschule und er durfte lernen, seine Frage zu stellen. Und dann ist er zurück in seine Heimatgemeinde gegangen und hat das Gespräch gesucht mit den Ältesten der Gemeinde und mit dem Pastor und hat gefragt: Habt ihr dann niemals Zweifel an der Bibel? Habt ihr niemals Zweifel an Gott, an Jesus, ob das überhaupt alles so stimmt oder wahr ist? Und hat keiner was gesagt. Er hatte seine Frage wiederholt. Und dann hat einer der Ältesten den Mut zu sagen: Doch, doch, ich habe manchmal auch Zweifel. Und dann fragte der junge Mann: Ja, wie gehst du denn damit um? Ja, dann tue ich so, als ob, hat er gesagt. Dann tue ich so, als ob ich glaube und vertraue. Und es hat mich sehr bewegt, dass er mir das so erzählte. Und ich musste denken an meine Bibelschulzeit in Holland damals, weil ich auch viele Fragen gehabt habe. Und auch bis heute noch habe. Trauen wir uns das zu sagen, dass wir vielleicht manchmal zweifeln, dass wir manche Frage haben Richtung Gott oder vielleicht sogar Gott selbst in Frage stellen? Sagen wir das einander oder behalten wir das für uns? Ich habe lange so gelebt, dass ich dann so getan habe, als ob. Ich kann das natürlich nicht sagen als Christ. Ich kann das auch jetzt nicht sagen, ich bin selber einer der Ältesten bei uns in der Gemeinde. Ich habe ja einen Ruf zu verlieren. Natürlich gestehe ich mir auch mal ein, dass ich Zweifel habe, aber das sage ich dann erst, wenn das weit hinter mir ist. Ich möchte mal mit euch einen Psalm lesen, den Psalm 13, das sind nur 6 Verse, wo David was aufgeschrieben hat. Da steht im Psalm 13: Für den Dirigenten ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in mein Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch, Herr, und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nichts in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können: Jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Nun habe ich einfach mal vorgelesen, diese Psalm. So wie sich das gehört, hoffe ich. Oder vielleicht macht ihr das anders. Aber bei uns in Bonn gehört das so, dass man einen Psalm dann so liest oder einen Bibelvers. Schön ruhig. Wir haben ja auch einen bei uns, der redet, erzählt, relativ ruhig, bis er die Bibel aufschlägt. Und dann tack, 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 tack. Dann geht das los, ne? Als ob er den Zug noch erwischen muss. Was heutzutage eh nicht schwierig ist, weil die meistens Verspätung haben. Aber wenn wir uns mal vor Augen führen, was hier los ist, was mit David los ist, der hat nicht einfach so gesagt: Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Sondern ich glaube, dass er vielleicht auch sehr laut geworden ist. Und wir kennen so ein bisschen die biblische Sprache oder so, aber wenn wir uns das mal vorstellen, was für Fragen er hier stellt. Es gibt im Englischen so einen Satz, für die, die Englisch verstehen. Man sieht das zum Beispiel bei Jonah, aber auch hier bei David. He is flying right into the face of God. Und ich weiß nicht, wie man das übersetzt auf Deutsch, sogar auf Holländisch könnte ich das nicht ausdrücken, aber es bringt Gott buchstäblich an und sagt, was ist los? Wie lange? Wie lange noch soll es dauern? Wie lange denn noch? Ich kann nicht mehr. Herr, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Warum antwortest du nicht? Was ist los? Wir wissen nicht genau, in was für eine Situation David diesen Psalm geschrieben hat. Wenn man diesen Psalm so ruhig durchliest, braucht man ungefähr eine Minute, vielleicht anderthalb. Ich glaube, er hat länger gebraucht, um das hier zu schreiben. Und vielleicht auch eine Melodie dazu, auf seiner Harfe zu singen, keine Ahnung. Vielleicht ist er hier auf der Flucht gewesen vor Saul. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Die meisten von euch kennen das, dass David als Junge eigentlich schon gesalbt wurde, um König zu werden über das Volk Israel. Aber der König Saul gab es ja noch. Und ja, David hat da so eine Geschichte da, können wir auch nachlesen, mit diesem Riesen, diesem Goliath. Weil David konnte das überhaupt ab, dass Goliath das Volk Gottes und Gott selbst so angegriffen hat. Nimmt seinen Schleuder und wir kennen die Geschichte. Goliath stirbt. Und das Volk fängt auch immer an, Lieder zu singen. Saul hat Tausenden geschlagen, David hat Zehntausenden erschlagen. Und Saul wird eifersüchtig, der König wird eifersüchtig und versucht, David zu töten, der Gesalbte. Und David muss fliehen, der muss sich verstecken in Höhlen, in der Wüste, mit anderen Außenseitern, eventuell Verbrecher oder was weiß ich, hat er sich da versteckt. Und egal, was er versucht hat, um die Sache zu bereinigen oder es gut zu machen, egal, was er versucht hat, es wurde immer schlimmer. Vielleicht war es in dieser Situation. Er war gesalbt als König. Das hat aber noch, wir wissen nicht genau, 10, 12, 15 Jahre gedauert, bevor er wirklich König geworden ist. Was ist denn jetzt Gott? Saul versucht mich umzubringen. Ich kann mich nicht frei bewegen. Ich bin ein Gejagter. Wo bist du? Wo steckst du? Du hast mich doch verheißen, du hast mich salben lassen zu König. Es passiert aber nichts. Er fühlt sich allein, abgewiesen, vielleicht verraten. Und ich finde es so schön, dass dieser Psalm in der Bibel steht. Weil es zeigt uns umso mehr, dass wir offen und ehrlich miteinander und mit Gott reden können. Wenn uns Zweifel kommen, wenn wir Fragen haben, wenn wir Gott nicht verstehen, was bei mir meistens der Fall ist, darf ich zu Freunden gehen in der Gemeinde. Ich darf mit meiner Frau darüber reden. Und das ist das Schöne, weil ganz am Anfang von diesem Psalm steht, für den Dirigenten. Das heißt, dieser Psalm ist öffentlich für den Gottesdienst. Wir sind immer so schnell dabei, um zu sagen, wir loben und wir preisen Gott, wir wollen Gott die Ehre geben. Aber was ist, wenn ich das gerade gar nicht kann, weil ich zweifle, weil ich Fragen habe, weil ich Gott nicht verstehe. Erstens über das, was weltweit geschieht, all die Brandherden dieser Welt, Erdbeben, wie wir es jetzt gehört haben, die ganze Kriege, irgendwelche Präsidenten, die immer mehr nach Macht greifen, die Gegner tot machen. Wo soll das alles hinführen? Und dann noch unser persönliches Leid. Krankheit, Schmerz, Einsamkeit, Depression. David schreibt, wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch? Mir ist es ähnlich gegangen, wie David das hier sagt. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich darüber rede, was in mir stattfindet. Das ist gar nicht so einfach, deswegen brauche ich dazu auch Hilfe. Aber wenn wir die Fragen und Zweifel, die Angst, die Traurigkeit in uns in Worten fassen, wenn wir die in Worten fassen, verliert all das immer mehr an Macht über uns. Wir müssen aufpassen, dass wir diese ganzen Sachen nicht vor uns, vor allem bei Männern ist das schnell so, wir machen das mit uns selbst aus. Und wir hegen und pflegen diese Sorgen, diese Nöten, diese Trauer. Und das ist gefährlich. Das Ding ist, wenn wir beten, dann sagen wir Gott auch, was er tun muss. Ich habe Gott auch, und das mache ich immer noch, ich sage genau, das und das muss er ändern, weil dann wird es mir besser gehen. Und ich entdecke immer mehr, dass Gott die Situation nicht verändert, sondern er will mich verändern. Und das stinkt mich manchmal gewaltig, aber er hat so recht damit. Ich merke, ich werde immer gnädiger, mich selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Wir beten immer, wenn wir beten, dass es uns besser gehen soll, dass Gott uns hilft bei dieser Sache, bei der Sache. Wir müssen so aufpassen mit, wie wir beten und was wir beten manchmal. Es gibt diese Geschichte von so einem Fotografen, der irgendwo in Kanada unterwegs ist und dann steht er plötzlich in Begegnung mit einem großen Bären. Und der Bären ist gerade aus dem Winterschlaf erwacht. Und was hat man nach dem Winterschlaf? Man hat Hunger. Und der Bär jagt ihn. Er klettert schnell in einen Baum, ein bisschen dünner Baum. Und der Bär haut diesen Baum um. Und mit, dass der Baum fällt, mit ihm oben, betet er: Oh, lieber Gott, mach doch einen Christen aus diesem Bären. Und er fällt hin. Er will eigentlich aufstehen. Dann kommt der Bär und legt seine Tatze da auf ihm drauf und betet: Herr Jesus, sei unser Gast, segne du, was du uns beschert hast. Also so soll es eigentlich nicht ausgehen, ja? Aber versteht ihr so ein bisschen, wir beten immer so, dass es uns passt. Aber wenn wir ehrlich die Bibel lesen, sehen wir ganz häufig, dass Gott ganz anders wirkt. Abraham hat die Verheißung bekommen, dass Gott aus ihm ein großes Volk machen würde. Er musste 40 Jahre lang warten. 40 Jahre lang sagt Gott nichts. Paulus betet zu Gott, weil er irgendwas hat. Wir wissen nicht genau, was es ist. Ein Dorn im Fleisch. Und Gott nimmt es nicht weg. Gott wirkt manchmal ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und Jona, kennt ihr die Geschichte mit diesem Wal? Jona ist echt krass. Das ist auch so einer, der ist richtig wütend. Aber richtig, der ist so wütend, der fliegt Gott auch richtig an, er greift Gott richtig an. Der sagt, ich bin so wütend, dass ich am liebsten sterben würde. Und ich merke das auch bei mir so. Meine Wunden hören nicht auf zu bluten. Sie sind so tief. Und ich will einfach, dass es vorbei ist. Ich bin so, so, so müde. Und hier kommt der Dreh- und Angelpunkt. Sagt ihr das so auf Deutsch? Der Dreh- und Angelpunkt, was auch immer das heißt, aber das fiel mir so ein, habe ich auch aufgeschrieben. Wir zeigen Gott die Faust. Wo bist du? Wie kannst du? Gott, wenn du es nicht auf meine Weise löst, dann komm ohne mich klar. Dann ist Schluss mit dir. Ich drehe dir meinen Rücken zu und ich werde es dir zeigen. Ich würde in Sünde leben, so wie ich es im Herzen schon immer gewünscht habe. Geht nur mir das so? Ihr guckt alle so fromm. Aber ist das nicht manchmal so? Weil, seien wir mal ganz ehrlich, wir verdienen es doch, dass Gott sich um uns kümmert. Wir sind doch alle hergekommen heute. Und die Männer, die haben sogar dieses ganze im Harz gefahren auf eine Freizeit. Gutes christliches Männerverhalten. Gott muss doch meine Gebete erhören. Aber er tut das nicht. Zumindest nicht so, wie wir es uns gerne hätten. Das Ding ist, wir drehen uns um uns selbst. An manchen Punkten ist das auch gar nicht falsch. Ich glaube, es ist auch richtig zu sehen, was spielt dann in meinem Leben sich ab. Warum bin ich vielleicht, wie ich bin? Wo komme ich her? Wie bin ich geworden, wie ich bin? Und wenn wir beten, hoffe ich, dass ich, aber auch ihr, entdeckt, dass die Umstände sich nicht ändern, sondern meine Perspektive ändert sich. Wiederum im Englischen gibt es diesen schönen Satz, fix your eyes on Jesus. Ich liebe das. Dies Fixieren. Fixiere meine Augen auf Jesus. Dass ich ihn sehe. Das leere Kreuz. Er hängt ja nicht mehr dort. Leute, es ist okay, Zweifel zu haben. Es ist okay, Fragen zu haben. Es ist sogar okay, sich mit Gott zu streiten und böse zu sein auf ihn. Es ist okay. Wie meine Frau das immer so schön sagt, Gott hält das aus. Gott hält das aus. Ich glaube, in Judas 2 steht das oder so, dass wir als Christen auch gnädig sein sollen mit Mitchristen, die zweifeln. Zweifel ist allerdings keine Freifahrtschein für Ungehorsamkeit. Das muss betont sein. Aber das ist das Schöne, was wir immer wieder in diesen Psalmen lesen. Dass wenn ich Frage habe, wenn ich Zweifel habe, wenn ich böse bin, wenn ich wütend bin auf Gott, ich gehe zu Gott damit. Wir müssen miteinander reden, statt übereinander zu reden. Und deswegen, wir können auch über Gott reden, aber vielleicht sollten wir auch mal mit ihm reden, aber das auch zusammentun. Und ihr Frauen, ihr habt manches in Vorteil, dass ihr, so schätze ich das zumindest ein, vielleicht liege ich da auch falsch, aber dass ihr schneller mal miteinander redet, vielleicht miteinander betet. Und was ich eben so gesagt habe, wir Männer, wir müssen das erst mit uns selbst ausmachen. Also ich bin so einer. Aber wie? Deswegen, lass uns aufeinander zugehen. Lass uns miteinander reden und miteinander beten. Und vielleicht ist unser Zweifel so groß, ist unsere Not so groß, sind unsere Fragen so viel, dass wir selber gar nicht mehr beten können. Aber dass wir dann vielleicht fragen, kannst du für mich beten? Ich kann es gerade nicht. Ist das Schwäche? Die meisten würden sagen, ja, scheiß drum, es ist mir egal. Es ist Mut. Und wir brauchen Frauen, aber auch Männer, die diesen Mut haben, zu sagen, ich verstehe Gott nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Bitte, wir sollen uns nicht isolieren, sondern aufeinander zugehen, miteinander vor Gottes Thron treten. Und wie wir das in Vers 5 und 6 lesen, wo David sagt, ich vertraue. Ich vertraue, dass du weißt, was du tust. Ich vertraue darauf, dass du keine Fehler machst. Mein Freund ist ja, das ist jetzt bald 3 Jahre her, hat einen Fahrradunfall gehabt, ist jetzt querschnittsgelähmt und hat, glaube ich, letztes Jahr auf den Tag der Begegnung, wir hoffen für dich, auch Zeugnis gegeben und hat da auch gesagt, ich glaube, Gott macht keine Fehler. Aber ich finde es so schön, wie David, dass weil er zu Gott geht, seine Perspektive wechselt. Und er kann sagen, Gott, ich weiß, du machst keine Fehler. Und ich vertraue nicht mehr die Umstände. Ich vertraue auch nicht mehr meine Gefühle. Ich vertraue mich selbst gar nicht mehr, weil das nur Chaos ist. Aber auf deine Treue will ich singen. Ist das nicht schön? Das kannst du im Auto machen, kannst du alleine machen, kannst du hier im Gottesdienst machen, im Hauskreis, Kleingruppen, Gebetstreffen, zusammen singen. Auf deine Treue, Gott, will ich singen. Und wenn ich rede, begegne ich auch vielleicht anderen, denen es genauso geht wie mir. Dann zusammen vor Vaters Thron niederzuknien. Sagen, Gott, ich weiß nicht mehr weiter, aber ich bin bei dir. Und das ist mir am wichtigsten. Meine Kinder fragen auch manchmal, wie wird es sein im Himmel? Ich habe keine Ahnung. Ich kann gut pflastern. Vielleicht würde ich da Straße pflastern mit Goldbarren. Wäre ja lustig. Was für ein Tag wird das sein? Und ich sage immer, ich habe viele Fragen an Gott. Ich habe eine ganze Liste. Aber wenn ich ihn sehe und Jesus sitzt zur rechten Seite, ich glaube, da sind die Fragen nicht mehr wichtig. Und auch die Antworten nicht. Vielleicht sind sogar jetzt im Leben die Fragen wichtiger als die Antworten. Nur, zu wem und mit wem gehen wir, um diese Fragen zu stellen? Ich mache euch Mut, geh aufeinander zu. Nur zu. Amen.